Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
Moin und herzlich willkommen zur zweiten Episode der achten Staffel von Schall und Raum. Hier spricht Celine Schmidt-Hamburger und heute geht's um das Thema Quartiersplanung. Stellt euch vor, ihr könntet das perfekte Wohnviertel gestalten. Was sollte drin sein? Ein Café an der Ecke, Grünflächen zum Entspannen oder ein Gemeinschaftsgarten? Die Vorstellungen davon, was ein Quartier lebenswert macht, sind so vielfältig wie wir Menschen selbst. Aber wie plant man denn Quartiere, in denen sich Menschen wirklich wohlfühlen? Diesen Fragen widmen wir uns heute im Gespräch mit Professorin Agnes Förster. Seit 2018 ist sie Professorin an der RWTH Aachen und leitet im Münchner Studio Stadtregion das Tätigkeitsfeld Stadtentwicklung. In der Studie Quartier hoch 4 haben sie und ihre Kolleginnen 30 Quartiere in ganz Deutschland untersucht und daraus spannende Erkenntnisse gewonnen. Wir sprechen darüber, was ein Quartier ausmacht, wie man BewohnerInnen einbezieht und welche Herausforderungen es gibt. Die heutige Urban Legend ist übrigens das komplette Gegenteil von Planung. Wir werden nämlich auf eine Reise mitgenommen in Richtung Hongkong, und zwar genauer in die Kowloon Walled City, ein faszinierendes Beispiel für ein ungeplantes, selbstentwickeltes Quartier. Und bevor das Gespräch startet, noch ein kleiner Tipp: Schaut mal auf unserem Instagram-Account vorbei, schallundraum-podcast. Dort gibt's ganz viele Infos rund um das Staffelthema. Außerdem könnt ihr da unsere fabelhaften Schall- und Raum-Merchandise-Socken sehen. Das perfekte Accessoire für den nächsten Quartierspaziergang, würde ich sagen. Bestellungen und Beschwerden gerne an podcast@bzb-bremen.de. Und nun, Leinen los! So, hallo Frau Förster. Schön, dass wir uns heute zum Gespräch zusammenfinden können. Ich freue mich schon. Ja, auch wir beide machen, wie in jeder anderen Podcast-Folge, ein kleines Kennenlernspiel ganz am Anfang. Das haben Sie wahrscheinlich schon gelesen im Skript, aber da habe ich noch nicht mehr reingeschrieben. Das soll nämlich spontan sein. Und zwar wollen wir, oder besser gesagt Sie, einmal gleich spontan assoziieren. Das heißt, ich nenne Ihnen ein paar Begriffe und Sie sagen mir dann bitte direkt, was Ihnen so in den Sinn kommt. Bereit?
Ja, bin ich.
Sehr gut. Dann, das erste Wort ist Lieblingsort.
Auf einer kühlen Wiese am Stadtrand.
Perfekt. Dann München.
Viel los, viel im Umbau. Zum Glück gibt es dort Gebirgswasser, das mitten durch die Stadt fließt.
Ja, da redet man momentan sehr viel von und träumt sich da immer schön in die Isar rein, das stimmt. Quartier der Träume.
Ja, das ist was, wo wir noch was selber gestalten können. Deshalb darf das auch ein Quartier im Umbau sein, mit Ritzen und Freiräumen und Möglichkeiten, Neues zu entdecken.
Das hört sich wirklich nach einem schönen Ort an. Aachen.
Ja, in Aachen ist mein Lieblingsquartier die Innenstadt. Da arbeiten wir mit, haben wir mit zugehört, wie sich die Innenstadt weiterentwickeln kann. Und das ist eben in so einer kleinen Großstadt, ist die Innenstadt ein großes, zentrales Quartier.
Perfekt, darauf kommen wir bestimmt später auch noch mal weiter zu sprechen. Dann Vorbild.
Ja, das deutet in Richtung Generationen. Wohin sollen wir uns orientieren? Die Großmutter, die Großeltern, die großen Damen der Stadtentwicklung, das sind meine Vorbilder. Und zugleich meine Kinder. Die nächste Generation, die wir jetzt manchmal so ein bisschen beschimpfen, und das finde ich nicht richtig. Ich finde, wir gehören zusammen und wir können uns zuhören. Und wahrscheinlich benötigen wir beide Richtungen. Zurück und in die Zukunft, und gemeinsam gehen wir in die Zukunft.
Ja, das finde ich echt eine schöne Überlegung. Planungskultur.
Ja, bei der Planungskultur geht es ja einerseits um Wissen, und dann partizipieren wir an dem Wissen gemeinsam, und es geht aber darüber hinaus auch um das Handeln. Und es braucht vielleicht nicht nur die Hand, sondern auch irgendwie das Bauchgefühl und das Erleben des gemeinsamen Nachdenkens und Handelns. Insofern glaube ich, dass wir unsere Sinne schärfen sollten und auch ein bisschen mehr Sinne gemeinsam nutzen sollten, jenseits der Kognition.
Lieblingseis, apropos Sinne.
Das Lieblingseis, das esse ich gerne um 16:30 Uhr irgendwie zum früheren Ausklang eines Arbeitstages. Das ist nicht oft, aber wenn es dann ist, ist es schön und das darf dann Verschiedenes sein. Es sollte eine lokale Gelateria sein. Das Eis sollte in dem Stadtviertel vor Ort hergestellt sein, schön gekühlt sein und es sollte einen netten Blumenkübel, eine Bank, ein Schattenplatz vor der Tür sein. Das darf dann Stracciatella sein, Haselnuss oder Pistazie.
Ja, ich sehe schon, hier kommen alle Sinne auch direkt wieder zum Tragen in Ihren Beschreibungen. Super. Dann Bremen.
Ja, Bremen. Erinnere ich mich an die letzte Jahrestagung der DASL 2009, die ich mit meinem kleinen Baby besucht habe. Und das war ein sehr schöner Moment, zum Beispiel auch die Schifffahrt auf der Weser.
Ah, schön. Ja, wenn Sie uns bald wieder besuchen kommen, ist es vielleicht nochmal drin, ne? Und der letzte Begriff ist Quarter-Life-Crisis.
Wie bitte?
Na, Sie kennen doch bestimmt eine Midlife-Crisis.
Und es gibt eine Quarter-Life-Crisis, das ist mir ganz neu tatsächlich. Das danke, dass ich das lernen darf. Ist das mit 25 oder wann?
Ja, genau. Und das war jetzt tatsächlich auch nochmal so vor ein paar Jahren sehr im Gespräch in Bezug auf die ganze Klimakatastrophe. Und ja, eigentlich ein nicht so schöner Hintergrund.
Spontan würde ich sagen, wir sollten uns alle in einer Krise und Veränderung verstehen und keine Generation und kein Lebensalter sollte das alleine tragen. Vielleicht haben wir alle in verschiedenen Lebenslagen irgendwie mal so ein Krisengefühl und vielleicht würde es uns helfen, wenn wir das aus dieser Individualsicht oder dieser Generationensicht herausnehmen und uns vielleicht dann eher sowas wie Quartier-Crisis-Räume schaffen, wo wir gemeinsam in diesen verschiedenen Situationen wieder zusammenkommen. Weil wir, das hört sich ein bisschen isoliert an, finde ich, diese Krise. Und das ist schade, weil es geht ja eigentlich um auch die Trauer, um diese fehlende Verbundenheit, beispielsweise mit der Natur. Und vielleicht brauchen wir dafür Räume.
Gut, dann haben Sie es jetzt geschafft. Aber Sie haben jetzt ja auch schon mal die ein oder andere Emotion angesprochen und heute dreht sich ja auch alles so ein bisschen um das Thema Wohlbefinden, gerade so in Bezug auf bedürfnisgerechte Quartiersplanung. Daher die allererste Frage, wie geht's Ihnen denn heute?
Ja, danke Ihrer Nachfrage. Ich finde, dass diese Zeit wirklich herausfordernd ist, weil so viel in Veränderung ist und ich finde auch so Veränderung spürbar ist und manchmal brauche ich ein bisschen Orientierung. Was bin ich hier selbst? Wo stehe ich? Was geht mich das an? Und was ist da draußen los? Was kann ich auch da draußen beitragen? Und irgendwie übe ich mich in Respekt und Anerkennung mir selbst gegenüber und auch den anderen Menschen mit ihren anderen Positionen und vielleicht ihrem anderen Tun. Und das führt aber dazu, dass ich auch mal erschöpft bin. Und doch bin ich zuversichtlich, dass wir eine menschliche Entwicklungsfähigkeit haben.
Okay. Gut, jetzt mal so die allererste Frage. Wir gehen ja auch in dieser Podcast-Staffel so ein bisschen der Frage nach, was ist überhaupt ein Quartier? Und da haben ja ganz viele Leute verschiedene Perspektiven drauf. Und deswegen jetzt mal zuallererst, was ist denn für Sie ein Quartier?
Das ist etwas ziemlich Unscharfes. Es geht eigentlich so um einen lebensweltlichen und alltäglichen räumlichen Zusammenhang. Das ist oft im Umfeld des Wohnens. Es kann darin aber auch die Kita eine Rolle spielen, die Schule, der Nahversorger oder der Nachbarschaftspark. Und das nennen wir dann oft Viertel oder Fädel oder Kiez. Und eigentlich sind es oft eher Teilräume von größeren Stadtvierteln oder Stadtquartieren oder Stadtbereichen. Und wir nennen das vielleicht auch so, weil da jemand oder wir selber beheimatet sind. Oder es gibt eine bestimmte Atmosphäre, vielleicht auch eine bestimmte Adresse, die dieses Viertel prägt, dieses Quartier. Und es gibt vielleicht auch eine verbindende Geschichte, die Arbeiterinnen, der Großmarkt in der Nachbarschaft oder rund um einen Bahnhof am Stadtrand, an einem Fließgewässer. Es bleibt unscharf und doch etwas Greifbares, was diesen räumlichen Zusammenhang bildet.
Seit wann befassen Sie sich denn mit Quartiersplanung?
Ja, ich habe in meiner Dissertation mich mit dem Kreativquartier in München beschäftigt. Und dieses Quartier, das gibt es eigentlich noch gar nicht. Beziehungsweise es ist in der Planung, in der Entwicklung auf einem Gelände, das auch eine Vorgeschichte hat. Also da sind zum Beispiel Depots, Lagerhallen, auch große industrielle Hallen. Und es ist auch das Gelände einer ehemaligen Kaserne. Es liegt sehr zentral in München zwischen der Max-Vorstadt, dem Universitäts- und Kunst- und Kulturgelände und dem Olympiapark. Und das Quartier ist total konstruiert. Also das ist ein Konstruktions- und Planungsprozess, auch unter dieser Marke Kreativquartier. Und das hatte mich sehr interessiert. Die Frage war, ist das planbar? Was kann und muss sich aber auch selbst entwickeln? Und es geht da auch viel mehr als nur um Wohnen. Das ist nämlich ein Ort für Kreativwirtschaft, Kunst und Kultur, vielleicht auch im weiteren Sinne von so Produktion, also materieller und kreativer Produktion in der Stadt. Und das war so ein wichtiger Ausgangspunkt mit meiner Beschäftigung, mit dem Maßstab des Quartiers.
Total spannend. Und was haben Sie da rausgefunden?
Also ich habe mich da mit den kommunikativen Planungsmethoden beschäftigt. Also das war eine Fallstudie für ein Forschungsinteresse, das nicht direkt dieses Kreativquartier umfasst, sondern das war eben ein sehr lebendiger und partizipativer Planungsprozess. Und ich hatte mich mit so einer Wirkung, das ist eine Wirkungsforschung gewesen, eine Wirkungsuntersuchung von kommunikationsbasierten Planungsmethoden. Und es hat eher so eine Art Verständnis der Wirkungsmöglichkeiten und Grenzen von solchen Methoden aufgezeigt. Und natürlich habe ich schon auch über dieses Kreativquartier selbst etwas rausgefunden zwischen den selbstgesetzten Zielen und der Frage, wie das in diesen einzelnen Planungswerkzeugen und Planungsmethoden sich widerspiegelt. Das ist jetzt auch schon mehr als 10 Jahre her und deshalb die Datenlage ist viel älter. Ich bin aber auch Nachbarin in diesem Quartier mit unserem Büro in München und sehe eben, dass es viel längere Zeit braucht, als das mal auf dem Papier quasi beschrieben wurde. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Raum einer noch unerfüllten Planung. Und vielleicht ist es aber auch für eine Stadt auch okay, dass es auch noch so ein Leerraum ist, so ein Fantasieraum, was sich dort entwickelt. Allmählich sind aber dort die Dinge jetzt auch im Bau.
Gut, ja, Sie sprechen sich ja für eine bedürfnisgerechte Quartiersplanung aus. Vielleicht gehen wir aber noch mal einen Schritt zurück und das passt ja eigentlich auch genau zu dem, was Sie eben gesagt hatten, zu den Planungsprozessen, die Sie damals vor 10 Jahren untersucht hatten. Wie wird denn herkömmlich ein Quartier geplant? Also vielleicht so in Abgrenzung zu einer bedürfnisgerechten Quartiersplanung. Also das dürfen Sie gerne auch so ein bisschen für Fachfremde erläutern, wenn Sie mögen.
Ja, also grundsätzlich ist dieser Gedanke der Bedürfnisorientierung passend zu verschiedenen Neuentwicklungen und Umbauten von Quartieren. Das schließt sich gar nicht aus mit anderen üblichen Methoden. Trotzdem, wenn Sie das abgrenzen wollen oder wenn wir mal davon starten, wie es üblicherweise passiert, gibt es vielleicht 2 Fälle. Das eine ist, wir benötigen mehr Wohnraum und wir entwickeln auch vielleicht am Stadtrand neue Wohnräume. Stichwort, also Wohnquartiere wäre jetzt so das Stichwort hier. Und was wir da natürlich benötigen, ist, dass wir eine schlüssige Gesamtplanung haben. Deshalb, wir müssen im Neubau natürlich erstmal sagen, wie wird eigentlich das Bau- und Planungsrecht hergestellt? Wir benötigen eine Bauleitplanung, einen Bebauungsplan. Wir brauchen dann die einzelnen Genehmigungen und wir müssen langfristige auch Infrastrukturen, die Straßen, die Wasser-, Energieversorgung etc. errichten. Also eigentlich ist das eben eine sehr große Aufgabe und deshalb fokussiert man am Anfang schon oft diese Hardware, so der physische Raum und die baulichen Strukturen und kann sich noch nicht so differenziert um vielleicht die verschiedenen Bedürfnisse der Bewohner kümmern, die auch noch gar nicht da sind. Es braucht auch einfach viel Planungsaufmerksamkeit für diese ganzen Anlagen. Und der zweite Zugang zur Quartiersentwicklung ist oft, wenn große Probleme da sind, eher in Bestandsquartieren. Also wenn wirklich soziale Lagen schwierig sind, also die Lebenslagen und das Zusammenleben der Bewohnerin schwierig ist, wenn es vielleicht Vernachlässigung gibt, auch des Wohnumfeldes, es einen Sanierungsstau gibt. Und dann ist die Aufgabe auch sehr groß und man braucht auch so eine konzertierte Aktion über eine längere Zeit und oft braucht man dafür auch so Fördermittel. Und diese beiden Zugänge schließen zwar die Bedürfnisse nicht aus, aber haben eben oft einen dringlicheren und anderen Fokus.
Ja, also ne, diese Bestandsquartiere, von denen Sie gerade gesprochen haben, das ist ja das, was wir hier in Bremen hier wohnen, in Nachbarschaft oder eben auch die soziale Stadt. Da können die Zuhörenden auf jeden Fall auch im Verlauf der Staffel noch viel dazu hören. Wir haben nämlich auch 2 solcher Quartiere besucht. Jetzt haben wir schon über Bedürfnisse gesprochen. Welche Bedürfnisse sind denn besonders relevant?
Ja, bevor ich jetzt auf diese Bedürfnisse vielleicht direkt eingehe, nochmal, was ist dann die bedürfnisorientierte Quartiersentwicklung? Das ist so eine Art Vorsorgeidee, dass man eigentlich laufend in kleinen Schritten Quartiere begleitet, Dinge anstößt, um eigentlich die Menschen, die sich ja selbst auch immer verändern, verändern sich auch in ihrem Alter, in ihren Lebenslagen, Möglichkeiten bietet, sich anzupassen und sich vielleicht auch selber weiterzuentwickeln. Und deshalb ist der Zugang zu dieser Entwicklung eben ganz stark über die Ansprache der Bedürfnisse. Und es gibt ja da viele Konzepte, also zu Bedürfnissen, so aus den Sozialwissenschaften, eben von diesem grundlegenden Schutzbedürfnis bis zu diesem Entwicklungsbedürfnis des Menschen. Und wir haben das runtergebrochen, etwas vielleicht auch funktionaler für Quartiere und hatten da 6 verschiedene Bedürfnisse definiert im Rahmen unseres Forschungsprojektes Quartier hoch 4. Und es gibt so eine Art Basisbedürfnis, das ist, dass man informiert sein möchte über sein Umfeld, was dort ist, und damit auch ein Sicherheitsbedürfnis entwickeln kann. Informiert sein und sich sicher fühlen. Und dann gibt es verschiedene Grundbedürfnisse. Im Quartier haben wir da fokussiert das Thema Versorgung und Ausstattung. Täglicher Bedarf wäre so das Stichwort. Dann mobil sein und auch eher das Thema angebunden sein. Also das muss ja nicht sein, dass ich mich bewege, aber dass die Dinge auch zu mir kommen, dass ich mich auch gesellschaftlich angebunden fühle. Und das dritte ist tatsächlich Unterstützungsbedarfe, Pflege. Das sind so Grundbedürfnisse im Quartier. Und dann haben wir ergänzt 2 weiterführende Bedürfnisse. Das ist nämlich dieses Bedürfnis, vernetzt zu sein und eingebunden sein mit anderen Menschen. Und außerdem sich auch selbst fortzuentwickeln, sich zu befähigen und zu entwickeln. Und das kann man ja auch im Umfeld tun. Und das sind diese 6 Bedürfnisse auf Quartiersebene. Wir haben das jetzt nochmal reflektiert auch in Bezug zum Wohnen, weil es schließt das Wohnen selbst noch nicht ein. Das ist das Umfeld und haben dann festgestellt, dass es ja auch so Grundbedürfnisse und weiterführende Bedürfnisse im Wohnen gibt. Also Grundbedürfnisse wäre jetzt sowas wie Schutz vor Witterung und Emissionen, Gesundheit und Selbstständigkeit als Bedürfnis, Erholung, Rückzug, Regeneration, aber auch Zusammenleben und Kontakt im Wohnen. Und weiterführend ist dann auch nochmal sowas wie Selbstdarstellung, Anerkennung, Gestaltung der Umwelt oder Ästhetik. Und dieses Quartier und das Wohnen ist insofern interessant, dass wir auch feststellen, dass manches, was man vielleicht üblicherweise nur in der Wohnung hat, bekommen können, ja auch möglicherweise im Umfeld geleistet werden kann. Und wiederum vielleicht gewisse Dinge aus dem Quartier auch in das Wohnen oder in neue Wohnformen übergehen. Also dass man generell sich fragen kann, was ist jetzt eigentlich im Umfeld und was ist dann im Wohnhaus und was ist in der Wohnung und dass das auch vielleicht etwas ist, wo wir ein bisschen weiterdenken können. Und letztlich die Ansprache der Menschen über die Bedürfnisse, von denen ich jetzt ein paar genannt habe, das kann man auch weiterdenken, diesen Ansatz, aber das ist eben so eine erste Ordnung. Die Ansprache der Menschen über die Bedürfnisse ist so eine Art Vehikel, ein Medium, um im Quartier von heute zum Übermorgen zu kommen. Also die Angebote im Quartier, welche die Bedürfnisse der Menschen ansprechen oder auch die Services, die man anbietet, die Mitgestaltungsmöglichkeiten, die eben da sind, die kommen dann direkt im Alltag der Menschen an. Also das ist direkt der Lebensalltag. Und das ist eben nicht eine kognitive Ebene der Planung, sondern eher eine Ebene des Erlebens. Also einzeln und in Verbindung mit anderen erlebt man dann das Quartier anders. Und deshalb sagen wir auch, dass es so eine Vermittlung ist zwischen dem, wo steht das Quartier heute, was benötigen wir zukünftig in diesem Quartier, weil wir wissen, dass es einen demografischen Wandel gibt und auch diese Anforderungen, die aus dieser klimatischen Veränderung kommen. Und der Bedürfnisansatz ist so dazwischen als quasi konkrete Alltagsgestaltung, die aber auch verändernd sein soll, nur eben das richtige Maß haben muss, sodass die Menschen auch wirklich mitkommen und mitgehen können.
Ja, das hört sich auf jeden Fall erstens fantastisch an, aber zweitens auch ganz schön komplex. Und deswegen haben Sie ja wahrscheinlich gemeinsam mit Ihren 3 Kolleginnen Nina Berding, Angelina Bolten und Paula Erkmann die große Studie oder das große Forschungsprojekt Quartier hoch 4, was Sie ja eben schon angesprochen hatten, durchgeführt, wo Sie ja, ich glaube, knapp 440 Seiten beschreiben Sie ja oder arbeiten Sie einen Entwicklungsansatz, in dem Sie, ich glaube, über 30 Quartiere auch unter die Lupe genommen haben in ganz Deutschland, auch 2 in Bremen. Ist ja eine ganz, ganz schön große Menge. Ja, und da gehen Sie ja eben der Frage nach oder haben eben alles zusammengefasst, eruiert, niedergeschrieben, was Sie jetzt eben schon angedeutet hatten. Vielleicht mal im Konkreten, was war eigentlich der Anlass, dass Sie dieses Forschungsprojekt gestartet haben?
Der Anlass war, dass wir beobachtet haben, dass natürlich in den Quartieren auch schon einige neue Dinge sich entwickeln. Also es gibt eigentlich innovative, neuartige Lösungen. Also in der Pflege, Pflege auf Rädern, Nachbarschaftshilfe, in der Mobilität ist das ein großes Thema. Diese letzte Meile, Möglichkeiten, sich auch Fahrzeuge zu teilen, also Mobilität anders zu denken, vielleicht auch mehr vor Ort zu erledigen. Oder andere Beispiele sind so diese auch vielleicht Versorgungslücken, die es zum Teil gibt, ja, zu decken über aus dem Quartier mitgetragene Versorgungsangebote, die genossenschaftlich sind oder eben auch so Sharing-Prinzipe nutzen. Dann haben wir, die Hypothese ist, dass es eben viele, viele Ansätze gibt und dass die Verknüpfung dieser Ansätze aber noch nicht so erfolgt. Also dass es eben viele Teilthemen sind und auch so ein bisschen so verschiedene Disziplinen da unterwegs sind, weil die Mobilitätsleute halt ganz andere Leute sind, die, als die, die sich jetzt vielleicht um diese Pflegefragen kümmern oder um die Frage der Versorgung. Und dass es eher so Verbundlösungen brauchen kann. Und das Buch ist halt deshalb so lang auch, weil der Werkzeugkasten, den wir zusammengestellt haben, eben diese verschiedenen Bereiche abdeckt. Nicht vollständig oder niemals vollständig und fertig, aber als so Anregung, diese verschiedenen Bedürfnisse, von denen ich gesprochen habe, eher zusammenzudenken und dann zu überlegen, welches Angebotsbündel wäre eigentlich geeignet, um einen Impuls zu setzen.
Das heißt, dass es sich dann eben auch für die Bewohnenden so anfühlt wie so ein, ja, ich kenne dieses Gefühl auch aus dem Quartier, in dem ich hier lebe. Das ist ein Fahrradquartier, ein sogenanntes, wobei ich das auch ein bisschen in Frage stellen würde, weil es trotzdem alles voller Autos, aber gut. Und dann sind da noch so 5 verschiedene andere Sachen. Ich denke mal, okay, das geht mich irgendwie nicht so richtig an, aber es hat jetzt nicht so ein richtiges zusammenhängendes, also ich kann, glaube ich, mir gut was drunter vorstellen mit dieser Fragmentierung vielleicht auch und die Sachen, die eben mehr so sich verdichten sollten im Gefühl vielleicht.
Ja. Ja, das hat einerseits mit dieser Frage der Fragmentierung also für die Nutzerinnen zu tun und zum Teil gibt es auch so Konkurrenzen um Raum. Also gerade in so innerstädtischen Quartieren, alle diese Angebote brauchen eigentlich Platz und dann ist das auch im schlimmeren Fall nebeneinander. Und alle diese Angebote brauchen Zugang zu den Menschen, also Stichwort informiert sein und sich sicher fühlen. Also die Frage auch der gebündelten Kommunikation oder der Kanäle, die man hat zu diesen verschiedenen Zielgruppen, das spielt eben auch eine Rolle. Und im schlimmeren Fall muss man dann eben 3 Apps installieren oder 7 Apps oder hat irgendwie parallel diese ganzen Informationen. Und da verpuffen vielleicht auch bestimmte Möglichkeiten, dass diese Angebote auch wirklich Wirkung erzielen, also wirklich angenommen werden und wirklich vielleicht auch, ich sag mal, den Alltag verändern im Quartier, weil es eben zu fragmentiert ist.
Oder manche Menschen, die gar kein Handy haben oder sich da eh schon so, mein gerade Stichwort demografischer Wandel, klar. Wobei auch nicht nur ältere Leute, es gibt auch jüngere Leute, die kein Handy haben, das will ich jetzt damit nicht implizieren. Ja, wie sind Sie denn oder nach welchen Kriterien haben Sie denn diese über oder 30 Quartiere ausgewählt?
Ja, vielleicht insgesamt ein bisschen was zum Vorgehen in diesem Buch. Das ist ein Buch mit Praxispartnerinnen, das sind 12 Praxispartnerinnen aus verschiedenen Städten. Und die haben dort ihre Quartiere eingebracht. Also diese 30 Quartiere haben wir uns nicht ausgesucht, sondern das sind eben Beispiele, diese Partnerinnen, das sind sowohl städtische Wohnungsbaugesellschaften, als auch freie Wohnungsbaugesellschaften, als auch Kommunen, die haben ihre Fälle eingebracht und die haben wir gesichtet, grob gesichtet. Also wir haben auch diese Quartiere nicht vertieft untersucht, also, sondern wir haben sie grob gesichtet und dann in solche Quartiersfamilien eingeteilt. Und zum Vorgehen haben wir ganz stark Dinge gesammelt und gesichtet. Es war ja auch dieser Anlass, dass viel los ist, auch viel parallel los ist. Und die Frage war dann, eben einen Überblick über diese fragmentierte Landschaft zu bekommen. Also wir haben diese neuen Angebote gesichtet und wir haben eben diese Quartiere gesichtet. Und dann haben wir außerdem das Ganze strukturiert und konzipiert und auch ein bisschen entworfen. Also wir haben insofern dem eine Form gegeben, auch eine Möglichkeit, das zu denken und zu nutzen. Und das sind zum Beispiel eben diese Angebote, die wir formuliert haben, das sind eben Räume oder Funktionen oder Dienstleistungen oder auch Plattformlösungen, die eben ein oder mehrere dieser Bedürfnisse ansprechen und eben mehr als einer Person im Quartier zur Verfügung stehen, also mehreren Menschen im Quartier zur Verfügung stehen. Und da haben wir dann gemerkt, es sind jetzt nicht nur meinetwegen technologische Neuerungen oder räumliche Neuerungen, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Stück Parkplatz neu organisiert, ist es vielleicht eine räumliche Neuerung, sondern das sind oft auch Innovationen in Bezug auf so die Kultur im Quartier, also wie man da lebt oder auch wie man das Quartier organisiert, also wie man auch kooperiert. Das war so eine Ebene. Und dann haben wir uns dezidiert damit beschäftigt, wie verknüpft sich das eigentlich? Und wir haben die Verknüpfungsmomente oder die Verknüpfungsmöglichkeiten, es ging ja um diese Synergien, die haben wir Prozessbausteine genannt. Das sind also zum Beispiel Räume, die die Fähigkeit haben, verschiedene Angebote zu bündeln oder eben auch wiederum bestimmte Dienstleister oder Dienstleistungen, Menschen, die bündeln können, vielleicht so quasi so eine Concierge oder eine gute Seele eines Quartiers, ein Ansprechpartner, der etwas bündeln kann. Das könnte jetzt auch so der Kioskbetreiber sein. Also wo sind eigentlich diese Momente, wo die Dinge verknüpft werden können und Synergien entstehen? Das sind diese sogenannten Prozessbausteine. Und die können eben räumlich sein oder ein Mensch sein, aber vielleicht auch eine digitale Plattform natürlich, ja, wo Synergien einfach auch entstehen. Aber es kann auch so im Prozess sein, also dass man sagt, okay, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, etwas auszuprobieren in einem Umbauprozess und längerfristig kann man das in dauerhafte Lösung überführen. Auch dann verbindet man eigentlich Dinge, nämlich das Ausprobieren mit dieser längerfristigen Möglichkeit und dem neuen Verhalten, das sich vielleicht entwickelt. Ja, und dann haben wir auch noch solche Wirkprinzipien, das ist die dritte Ebene formuliert, das ist ja die Frage, wie wird eigentlich Wandel möglich? Also man könnte auch sagen, wo sind eigentlich die Akupunkturpunkte in dem System Quartier? Also wo kann man eigentlich ansetzen, um überhaupt eine Wirkung zu erzielen, weil wir ja keine Masterpläne für Quartiere entwickelt haben, sondern eher so Prinzipien, wie man das stimulieren kann. Also wir haben das insofern strukturiert und ein Stück weit entworfen, konstruiert. Und ganz wichtig war der Dialog tatsächlich auch mit den Praxispartnerinnen eben in dem Projekt, die das auch mitfinanziert haben und die eine gewisse Perspektivvielfalt einbringen konnten aus ihrer Praxis.
Und die stehen ja wahrscheinlich wiederum auch mit BewohnerInnen aus den ganzen Quartieren vor Ort in Kontakt und ja.
In ihrem Alltag, genau. Die haben im Alltag konkret entweder zum Beispiel mit Umbauaufgaben zu tun, die haben auch Mieterinnen oder wenn es jetzt Kommunen sind, die sind auch gewohnt, mit Menschen im Quartier in Dialog zu treten, vielleicht in bestimmten partizipativen Planungsprozessen. Es wurden zwar genau diese Planungsprozesse nicht einzeln besprochen, aber das waren eben Kolleginnen aus dieser Praxis, die wirklich eine sehr intensive eigene Erfahrung haben.
Vielleicht nochmal, Sie hatten ja vorhin schon die Quartiersfamilien erwähnt. Es ist irgendwie auch schön, dass Sie das Wort Familie gewählt haben. Es ist ja auch schon wieder so ein bisschen was Emotionales, was so Zugehörigkeit ja auch unterstreichen kann. Da gibt es 5 Stück. Das Start, das Explorativ, das Relaunch, Impuls und Adaptionsquartier. Was unterscheidet die denn voneinander? Was sind da die unterschiedlichen Bedürfnisse?
Ja, die Quartiere waren jetzt erstmal maximal unterschiedlich mit diesen 30 Stück über auch die ganze Republik ein Stück weit verstreut. Und diese Familien, die unterscheiden sich vor allem in Bezug auf ihren Lebenszyklus. Also beispielsweise das Startquartier ist gerade im Bau und wird gerade bezogen. Also das wäre jetzt so ein Neubauquartier. Das sind ganz neue Stadtteile in der äußeren Stadt oder größere Konversionsflächen. Und die sind natürlich besonders formbar und gestaltbar. Zugleich ist es aber auch schwer, das Leben sich vorzustellen oder vorauszuplanen. Also es ist formbar, aber eigentlich das Leben ist nicht so gut formbar, weil sich das ja erst entwickeln muss. Und die Inbetriebnahme eines Quartiers ist also eigentlich recht anspruchsvoll und benötigt zum Beispiel Kristallisationspunkte für die Nachbarschaft. Demgegenüber gibt es zum Beispiel das Adaptionsquartier, das eher so einem schleichenden Wandel unterliegt. Das könnte jetzt ein Quartier aus der Gründerzeit sein oder aus dem Wiederaufbau, vielleicht ein bisschen gemischt genutzt. Und also das ist nicht nach einem Strickmuster, sondern es ist so eine Mischlage, Gemengelage irgendwie. Und in diesem Quartier werden vielleicht die Menschen älter oder bestimmte kulturelle Entwicklungen stagnieren. Früher gab es viel Zuzug, jetzt nicht mehr. Es verändern sich allmählich gewisse Dinge, die man vielleicht erstmal nicht wahrnimmt und nur über einen längeren Zeitraum wahrnehmen kann. Es kann aber auch zum Beispiel ein Einfamilienhausgebiet sein, das so einem schleichenden Wandel unterliegt. Gibt es ja auch diese gemischteren Einfamilienhausgebiete, wo auch vielleicht mal so 2 und 3 Familien unter einem Dach leben und wo eben auch eine gewisse Heterogenität ist, aber sich das auch allmählich eben verändert. Und hier braucht es eher so neue Anlässe, um wieder zusammenzukommen, um neue Gelegenheiten auch zu entwickeln für Partizipation und Mitgestaltung. Und es sind eher kleine Schritte, die eben in diesem schleichenden Wandel an diesen Bedürfnissen ansetzen. Das könnten jetzt geteilte Mobilitätsangebote sein, vielleicht die man im Alter nutzen möchte, Möglichkeiten des Austauschs zwischen verschiedenen Generationen oder vielleicht auch Angebote für die neu zuziehenden Familien, die am Anfang vielleicht in einem Quartier noch sehr in der Minderheit sind, weil es eben dieser Generationenwechsel ist. Und das dritte Beispiel wären jetzt diese Relaunch-Quartiere. Das waren einmal Neubauquartiere, vielleicht aus den 1960er Jahren, aber die sind ja auch in Deutschland noch viel später gebaut worden, in den 70ern, 80er und 90er Jahren. Und da haben sich vielleicht verschiedene Erneuerungsbedarfe angestaut, ja, ob in Bezug zur Mobilität, Energie oder Bildung. Und die benötigen dann insbesondere so eine Art verknüpften Ansatz und so eine richtige, also so eine richtige gute Anstrengung, durch eine gute Verknüpfung und auch genug umfassenden Maßnahmen dort quasi wirklich einen größeren, eine Verbesserung letztlich der Lebensqualität für die Bewohnerinnen herzustellen. Deshalb Relaunch, also ein bisschen ein größerer, nicht Neuanfang, aber so ein Update, was man sich da eigentlich wünscht. Das sind jetzt mal so drei Beispiele. Das heißt, dadurch, dass wir ja wirklich eine also aktuelle Quartierssituation in Deutschland angeschaut haben, sind die schon hinterlegt, auch mit bestimmten Lagen in der Stadt oder mit bestimmten Bautypen aus bestimmten Zeiten. Im Wesentlichen orientiert es sich aber an dieser Frage, wie so der Lebenszyklus sich in diesen Quartieren abbildet.
Und vor allem, wer das dann tatsächlich auch umsetzt, ne? Also die verschiedenen Prozesse der Annäherung, das sind ja natürlich wahrscheinlich zuallererst die BewohnerInnen, die ja auch ein Interesse haben, ihre Lebensqualität zu verbessern. Ja, also ich habe dann direkt wieder so im Hinterkopf, aber das bezieht sich ja wieder auch eher auf diese, ne, soziale Stadt, wohnende Nachbarschaft, Gebiete, wo es eben auch ein Quartiersmanagement gibt, was ja tatsächlich vor Ort ist und auch eben ansprechbar, um solche Prozesse auch zu steuern. Aber manchmal fällt es mir noch schwer, so zu überlegen, wie das eben in Quartieren sein kann, die eben kein Quartiersmanagement haben.
Ja, genau. Das ganze Forschungsprojekt ist der Versuch, Impulse für Quartiere jenseits vom Quartiersmanagement, also unterhalb dieser geförderten Quartiersentwicklung anzudenken. Und tatsächlich unterscheiden sich die Quartiere auch nach den Gestaltungsmöglichkeiten und den sogenannten handlungsfähigen Akteuren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Adaptionsquartier anschauen, dann haben wir dort vielleicht etablierte Akteure wie so eine Kirche oder bestimmte Vereine oder irgendwie so ein etabliertes Wirtshaus oder eben vielleicht die Grundschule oder das Altersheim, kann ja auch sein. Und dann wird man vielleicht, weil es ja nicht so viel Eigeninitiative vielleicht in diesen Quartieren gibt zu Beginn, weil die ja so ein bisschen eingeschlafen sind, in Anführungszeichen, stärker mit solchen Ankern arbeiten oder vielleicht mit einem Projekt, wo ein kleiner Abschnitt im Quartier, vielleicht ein öffentlicher Raum quasi einen Impuls bekommt und vielleicht ein hoheitlich angestoßener Planungsprozess versucht, von dort aus aber auch Verknüpfung in die Bewohnerschaft herzustellen. Also man muss sich wie irgendwie so einen Anlass überlegen, wie man darin Partner findet, die mitwirken einerseits für das Quartier, für die Quartiersentwicklung und gleichzeitig, welche Zielgruppen man realistischerweise erreichen kann. Und diese Möglichkeiten sind eben sehr unterschiedlich in den Quartieren. Beispielsweise auch diese Relaunch-Quartiere funktionieren ja eigentlich nur gut, wenn wirklich größere Wohnungsbaugesellschaften Bestände haben. Dann haben die natürlich viele Möglichkeiten, benötigen natürlich auch einen finanziellen Rahmen, dass sie das tun können. Aber es besteht eine Handlungsfähigkeit. Und deshalb sind die Möglichkeiten, natürlich auch die eigenen Bewohnerinnen zu erreichen, viel besser als an einer Situation mit einer sehr diversifizierten Eigentümerinnenstruktur und damit auch eine sehr unklaren Situation, wie man eigentlich an die Menschen herankommt. Also diese Steuerungsfrage spielt da mit hinein und da hat das Buch auf dieser vierten Ebene, das heißt ja Quartier auf vier, das sind vier Ebenen, auf der vierten Ebene auch reflektiert über diese Frage der Steuerung. Und wir haben da einfach ein bisschen so eine Kluft zwischen einerseits so pilotartigen Projekten oder so kurzfristigen Initiativen, die auch irgendwie Neues bringen, aber die nicht den Atem haben, ganz langfristig etwas zu tragen. Und gleichzeitig haben wir ganz etablierte Akteure, die vielleicht zum Teil auch in Konkurrenz zueinander stehen. Wenn es jetzt zum Beispiel um Pflege oder so geht, haben wir ja zum Teil auch so eine Situation, wo die etablierten Akteure auch so ein bisschen in eine ungute Konkurrenzsituation kommen aufgrund knapper Ressourcen. Das tut dem Quartier nicht gut. Und gleichzeitig sind es aber auch diese langfristigen Wissensträger, die ja ganz wichtig sind. Und da geht es dann auch darum, wie man diese verschiedenen, ich sag mal, schlummernden Quartiersakteure, die eigentlich da wären, aber vielleicht noch nicht auf die richtige Art zusammenkommen, eben außerhalb des Programms Soziale Stadt, zu überlegen, wie die tatsächlich Beiträge fürs Quartier leisten können. Da gibt es jetzt nicht die eine Lösung, aber diese Frage der Kooperation spielt eine Rolle. Und ich könnte mir in Zukunft auch vorstellen, dass man ein bisschen so Entrepreneur-Denken auch fördern könnte, dass man sagt, eigentlich ist ja das Quartier, also dieses Umfeld, wo die Menschen leben, da gibt es diese ganzen Bedürfnisse. Wie können wir das irgendwie möglich machen, dass auch wirklich gute neue Ideen vor Ort entwickelt werden können, vielleicht auch im Sinne eines so sozial orientiertes unternehmerisches Handeln, vielleicht mit Mini-Krediten, Mini-Möglichkeiten, dass auch Menschen, die vor Ort selbst wirksam werden wollen, aber doch irgendwie davon leben können wollen und es nicht alles Ehrenamt ist, etwas entwickeln können. Das sind so Fragen, die wir zwar nicht lösen können, aber die sind total wichtig. Wichtig ist aber auch zu verstehen, dass das Projekt zeigen möchte, dass manchmal kleine Impulse ausreichen. Ich glaube, dass wir uns halt in diesen Umbauprozessen und vielleicht auch mit diesen großen Transformationsfragen manchmal selber im Weg stehen, weil wir uns vielleicht zu viel zumuten. Wir wollen zu viel gleichzeitig. Und das Projekt soll eigentlich zeigen, dass manchmal was ganz Kleines schon reicht. Also es reicht eben, einen Kiosk neu aufzumachen. Oder es reicht, diese einen Treffpunkt da für die älteren Menschen an der richtigen Stelle mit einem guten Blick auf den Platz und so weiter, vielleicht in der Nähe der Bushaltestelle einzurichten. Dass wir vielleicht nicht diese großen Lösungen und diese allumfassenden Handlungspakete unbedingt in den Blick nehmen müssen, sondern überlegen können, was können wir morgen ganz konkret im Kleinen tun, weil wir nicht unterschätzen sollten, was Menschen auch können, wenn sie, ich sag mal, aus so einer Art Resignation herauskommen und sehen, aha, in meinem Umfeld tut sich was und eher positiv darauf schauen, dann haben die ja auch eigene Kräfte. Und da geht es ja nicht um die Vollversorgung dieser Quartiere, sondern um dieses Stimulieren einer Lust, wieder am eigenen Umfeld teilzunehmen und vielleicht auch einen Beitrag zu leisten.
Und eben auch vom Privaten ins Öffentliche zu wechseln.
Urban Legends. Inmitten von Hongkong existierte einst die Kowloon Walled City, ein einzigartiger und dicht besiedelter Komplex auf nur 2,7 Hektar. Ursprünglich als militärische Garnison im 19. Jahrhundert gegründet, entwickelte sich die Stadt aufgrund eines Rechtsstreits zwischen China und Großbritannien zu einem rechtsfreien Raum. In den 1980er Jahren lebten über 33.000 Menschen in diesem Gewirr aus Gängen, Treppen und improvisierten Wohnungen. Bauten mit bis zu 14 Stockwerken erschwerten den Sonnenstrahlen ihren Weg ins Innere der Stadt. So erhielt Kowloon Walled City auch den Namen Stadt der Dunkelheit. Trotz der anarchischen Bedingungen florierte vor Ort eine lebendige Mikroökonomie mit unzähligen kleinen Betrieben, darunter Restaurants, Kliniken und Fabriken. Die Stadt war berüchtigt für ihre kriminellen Aktivitäten und galt als Rückzugsort für organisierte Kriminalität und illegale Geschäfte. Dennoch entwickelte sich eine eng verbundene Gemeinschaft, die ihre eigene Ordnung schuf. 1994 wurde die dichteste Stadt der Welt nach langwierigen Verhandlungen abgerissen und an ihrer Stelle entstand der Kowloon Walled City Park. Heute bleibt Kowloon Walled City ein faszinierendes Beispiel dafür, wie ein Quartier jenseits aller Regeln entstehen und funktionieren kann. Ein urbaner Mythos, der die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lässt und weiterhin KünstlerInnen und SchriftstellerInnen als Inspiration dient. Kowloon Walled City, eine wahre Urban Legend.
Ich muss gerade dran denken, weil natürlich gibt es auch eine große Verknüpfung zum Thema Leerstand. So ein kurzes Beispiel, ich komme aus Speyer, wie die Zuhörenden schon häufiger mal gehört haben. Und da gibt es eben so einen größeren Grünstreifen in der, ja, eigentlich am Rande der Altstadt und im großen Spielplatz und ein Kiosk. Da war ich als Kleine immer schon und habe mir eine bunte Tüte gekauft und der stand dann jetzt Ewigkeiten leer. Und jetzt war ich letzte Woche bei meinen Eltern, habe die besucht und jetzt ist dieser Kiosk seit ein paar Monaten wieder belebt und ist total cool, weil wir dann da irgendwie, da kann man jetzt ganz wunderbare Falafel essen. Dann standen wir da, haben abends noch Falafel gegessen und es sind 8 Leute vorbeigekommen, die wir irgendwie kannten aus den verschiedensten Phasen des Lebens. Und auf einmal hat dieser Platz so eine ganz neue Bedeutung wieder bekommen. Und ja, da musste ich gerade dran denken. Ist echt super schön. Und im Endeffekt wurde ja eigentlich nur ein neuer Betreiber für diesen Kiosk, den es ja schon gab, gefunden. Und zack, hat man direkt wieder so einen Ort der Lebendigkeit. Also
ja, und das ist ja dieses Bedürfnis versorgt werden. Ne? Versorgung und Ausstattung. Und dabei entwickelt sich das soziale Leben. Ich brauche nicht immer so eine Beratung für mein Problem, sondern ich brauche ein Alltagsangebot, wo ich in Kontakt komme. Und das gar nicht mein Problem adressiert, sondern das wirkt dann indirekt. Also darin gibt es dann plötzlich Kontakt und plötzlich kauft man da den Falafel und nicht woanders, weil man sich vielleicht mit dem Betreiber versteht, weil man irgendwie sich zulächelt, weil man sich respektiert und weil man auch nochmal einen netten Wortwechsel haben kann. Und das ist so dieses, quasi das Feinstoffliche rund um diese verschiedenen erstmal sehr nützlichen und funktionalen Angebote. Und deshalb ist es auch niederschwellig, weil man da nicht sagen muss, okay, ich habe ein Problem, ich muss jetzt Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist ja eine große Schwelle und auch im demografischen Wandel ein Riesenproblem, weil viele Menschen sind dafür auch zu stolz. Das ist eben so. Man traut sich das nicht. Man überwindet sich nicht und sagt, dass man eigentlich Hilfe bräuchte. Und ich glaube, dass eben diese Alltagsleben und diese Alltagsqualität der noch bessere oder zumindest erste Anknüpfungspunkt ist, um vielleicht auch dann sogar im zweiten Schritt solche Hilfen zu vermitteln. Und deshalb ist das eben schwer zu rechnen. Rechnen wir jetzt den Menschen, der da diesen Imbiss betreibt, rein privatwirtschaftlich, ja, als Business Case, oder sagen wir, der leistet einen Mehrwert für dieses ganze Wohnumfeld? Und wie können wir diesen Wert für den Menschen schätzen? Wie können wir dem das geben, zurückgeben? Wie können wir den dafür vielleicht auch entlohnen? Und vielleicht gibt es auch zusätzliche Leistungen, die dieser Mensch oder dieser Ort auch noch leisten kann. Aber das ist ja auch eine Verknüpfung quasi von unternehmerischen oder eben sozusagen lokaler Ökonomie, unternehmerischer Handel, lokaler Ökonomie und letztlich auch dem sozialen Mehrwert, dem Mehrwert auch der Daseinsvorsorge etwas umfassender gedacht.
Ja, also ich finde es auch eigentlich genial, ne? Weil dadurch kommen ja da auch nochmal andere oder verschiedene Zielgruppen auch zusammen, ne? Weil die Kinder auf dem Spielplatz rumspringen. Gleichzeitig die Erwachsenen vielleicht auch, da gibt es ganz tolle große Schaukeln. Und aber dann eben auch mal die älteren Leute da Falafel essen gehen. Und es ist eigentlich super, dass man da auch nochmal so intergenerationale Begegnungsräume herstellen kann. Ja, vielleicht mal kurz zusammenfassend. Was würden Sie denn sagen, sind so die zentralen Ergebnisse oder Takeaways? Also einerseits für vielleicht Planende, die sich natürlich den Podcast anhören oder am besten ja auch die ganze Studie lesen oder auch für die BewohnerInnen.
Ja, also zunächst ist dieses Projekt oder dieses Buch Quartier 4 bietet einen Werkzeugkasten an. Kann man reinschauen, sich inspirieren lassen. Es sind also viele Anregungen und diejenigen von Ihnen, die jetzt sowieso in Quartieren unterwegs sind, werden vieles auch schon kennen. Also das ist jetzt nicht alles neuartig. Es ist nur mal zusammengetragen aus verschiedenen Bereichen Dinge, die sich vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren so entwickelt haben, wo es auch Beispiele gibt. Das ist so ein Nutzen, sage ich mal. Der zweite ist, dass dahinter die Idee steht, dass man dieses Wissen in einem dialogorientierten Planungsansatz in den Quartieren einsetzen kann. Da gibt es einen Vorschlag, wie man, da gibt es auch so ein richtiges Spielbrett, wie man jetzt diese Werkzeuge in einem ganz spezifischen Quartier nutzen kann. Das ist so ein dialogorientierter Handlungsansatz, der dann danach fragt, welche Ressourcen gibt es eigentlich in einem Quartier heute schon, welche Probleme möglicherweise, wohin will man längerfristig und dann nämlich fragt, okay, und welche Zielgruppen können wir ansprechen, um vom Heute in dieses Übermorgen zu kommen? Das wäre die Anwendung. Das ist eigentlich ein dialogorientiertes Planungstool. Und ergänzend öffnet dieses Buch die Diskussion darüber, welche weiteren Akteure mit welchen Rollen auch wir die im Quartier benötigen, welche Verantwortung wir tragen können, auch jenseits von der klassischen Förderung. Und das, da sieht man eben, das muss erst noch eingeübt werden. Ich denke aber, dass das sich noch beschleunigen wird in den nächsten Jahren, weil wir die Zukunft nicht dadurch gestalten können, dass wir immer mehr Steine bewegen, sondern wir müssen mehr Menschen bewegen. Kurzfristig und mittelfristig diese Dinge, die uns fehlen, die oft eben diese Verbindungen sind, diese Kontaktpunkte und letztlich zum Teil auch einfach Dienstleistungen sind, die uns fehlen, die zu entwickeln. Und da geht es vielleicht auch um diese Frage, ja, welche Herausforderungen gibt es jetzt vielleicht auch bei der Umsetzung von so einem Ansatz? Es ist natürlich die Herausforderung, finden sich diese Akteure und gibt es für die auch, ich sag mal, eine Finanzierung im Sinne, können die davon einen Lebensunterhalt bestreiten? Man sieht ja zum Beispiel bei diesen neuartigen Mobilitätsangeboten, also diese Sharing-Angebote, dass die zum Beispiel ganz oft nur im total innerstädtischen Bereich wirtschaftlich tragfähig sind und da genau da, wo wir sie brauchen, nämlich in dünner besiedelten Bereichen, gar nicht funktionieren. Mhm. Das heißt, die Ökonomie, so die klassische Marktlogik, bringt uns diese Angebote möglicherweise gar nicht dahin, wo wir sie am dringendsten brauchen. Und da stellt sich die Frage, wie kann man dann Förderung oder so eine Incentivierung anders denken? Und die zweite Problematik, die sich auch zeigt, ist grundsätzlich diese Aushandlung zwischen der Individualperspektive, wenn wir jetzt über Quartiere nachdenken, also was will der Einzelne und was ist eigentlich die gemeinsame Perspektive? Ich glaube, das ist eine übergeordnete gesellschaftliche Frage, die bleibt natürlich. Also wie man diesen Spagat hinbekommt, und da ist natürlich die Quartiersebene, die Einladung über dieses Gemeinsame, aber doch auch diesen Individualnutzen gleichzeitig nachzudenken.
Klar, im Quartier kann natürlich auch, also ne, wenn wir von der großen oder dem Bild der Polarisierung der Gesellschaft, ob die jetzt tatsächlich so ist oder nicht, ist ja fraglich, aber ne, dem kann man natürlich auch im Quartier eventuell so begegnen, dass man einfach ein neues Wir auch versucht zu formulieren durch Kooperationen, oder vielleicht auch neue Möglichkeiten, ne, wo man eben zusammenkommen kann und ja, eben Sorge dafür tragen kann, dass es jetzt in Anführungszeichen allen, wer auch immer die alle sind, aber gut gehen kann. Dazu auch noch die Frage, wie wir es vielleicht schaffen, auch Leute, also aus verschiedenen Hintergründen, ja, dazu motivieren zu können, sich einzubringen in verschiedene Planungsprozesse oder eben dann auch, wenn die Planung abgeschlossen ist, im tatsächlichen Quartiersleben, ne, dass es nicht immer nur in Anführungszeichen die üblichen Verdächtigen sind, sondern man eben vielleicht auch Gruppen, die noch nicht so stark vertreten sind, mehr, ich nutze jetzt mal das Wort, empowern kann. Und vielleicht auch welche Rolle, das ist okay, jetzt wird es eine lange Frage, aber welche Rolle eben auch Konflikte vielleicht haben bei eben der Aushandlung im Quartier. Ja.
Ja, also zu dieser ersten Frage, wie man jetzt verschiedene Menschen anspricht. Grundsätzlich ist ja diese Idee, über den Alltag der Menschen zu gehen und dort konkret zu überlegen, wie man die Menschen mit welchen Bedürfnissen erreichen kann. Hinter diesem Gedanken steckt ja die Vermutung, dass man dadurch mehr Menschen erreichen kann, weil es nicht in dem Sinne um Beteiligung geht, sondern es geht um Partizipation am Stadtalltag. Und das kann eben über den Einkauf beim Discounter sein oder die Nutzung der Bushaltestelle oder sich das Trauen, in diese öffentliche Grünanlage auch reinzugehen. Darum geht es eher. Das macht die Sache jetzt nicht viel einfacher, weil natürlich auch in dem Zusammenhang ist auch Gruppen gibt, die nicht so stark teilhaben an außerhäuslichen Aktivitäten oder Räumen. Aber das ist trotzdem eine andere Perspektive auf diese Debatte, die man eigentlich in dieser Beteiligung oder dieser Partizipation hat. Also ich würde mal auf diesem Stadtalltag bleiben und es bedarf einfach einer, glaube ich, einerseits gründlichen Diagnose oder Analyse-Diagnose dieser Situation, die man halt kennen muss. Also man muss eben wissen, dass es alte Menschen gibt, die eigentlich fast pflegebedürftig sind und das Haus nicht mehr verlassen, weil wenn man nur durch Stadtviertel geht, weiß man das nicht. Also gibt es Wissensträger, es gibt Menschen, die wissen das. Man muss eigentlich dieses Wissen an das herankommen und das Wissen teilen. Das würde bedeuten, dass man wirklich überlegt, welche Institutionen, welche Menschen haben wirklich ein Ohr an dem Quartier. Und das ist sehr wichtig, das erstmal grundsätzlich zu haben und zu nutzen. Und dann ist natürlich die Möglichkeit, gibt es, wie kann man dann darauf reagieren oder was kann man für diese Zielgruppen machen? Und dann hängt es damit zusammen, wie wichtig uns diese Gruppen sind. Also wie wichtig ist es uns, dass wir etwas für Hochbetagte wirklich anbieten im Nahumfeld? Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, welche Bedeutung wir dem geben und welche Aufmerksamkeit wir dem schenken. Also man könnte auch sagen, ein Quartier, was für Hochbetagte gut ist, ist auch für Kinder gut oder so. Das ist vielleicht das, zumindest das, wie man das auch zitieren kann, jetzt von Jan Gehl beispielsweise zu sagen, es gibt bestimmte Zielgruppen, Kinder und ältere Menschen beispielsweise, wenn eine Straße für die gut ist, ist es auch für alle anderen gut. Und das ist ja so ein Thema, was wir hier auch mal artikulieren. Gibt es bestimmte Zielgruppen, um die man sich kümmern sollte und aus deren Bedarfen heraus man Dinge entwickelt, die auch für andere gut sind. Also diese zielgruppenspezifischen Angebote sind wichtig. Und was dann noch hinzukommt, ist tatsächlich diese Frage, wer hat Kontakt zu den Menschen? Das ist eher eine Frage praktisch der Software oder des Menschlichen daran. Kann man auch so, wir haben das genannt, so zielgruppensensible Vermittler. Also um eine bestimmte Community anzusprechen, ist es auch gut, wenn aus dieser Community jemand am Kiosk arbeitet oder so. Ja, also es gibt einfach Personen, die Zugang haben zu bestimmten Gruppen. Und das sollte ist auch etwas, was eine Rolle spielt, wenn man dann darüber nachdenkt, wer dann wirklich aktiv wird, wer vielleicht den Gemeinschaftsraum betreibt, wer ein Sportangebot macht im Verein. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, um spezifischer diese Gruppen, die wir so nicht erreichen, anzusprechen. Und die zweite Frage ist ja die gewesen nach den Konflikten. Ich würde zunächst einmal sagen, dass das Besondere an der Stadt ist oder am Urbanen, das Besondere ist, wir kommen als Individuen in diesem Stadtraum und erleben etwas, das oberhalb der Gruppen ist. Also wir sind mit dem Fremden verbunden, wir erleben das Fremde. Wir erleben nicht nur die Community, die in meinem Verein ist, in meiner Blase, in meiner Wohngemeinschaft, sondern Stadt ist eigentlich die Begegnung mit diesem Fremden. Und das kann man räumlich ermöglichen. Also Räume spielen da eine große Rolle. Also deshalb kann man sagen, Räume haben eigentlich per se die Möglichkeit, wenn es gelingt, Konflikte, und es kommt drauf an, wie verschärft wir diese Konflikte jetzt artikulieren, sagen wir mal, divergente Perspektiven und divergente Lebenspraxis, also die unterschiedlich ist und die auch nicht immer zusammenpasst, aufzunehmen. Also der Raum selber ist ein Vermittler. Deshalb könnte man sagen, wenn wir Konflikte in unserer Gesellschaft haben, wenn wir Konflikte auf dieser Welt haben, bietet uns Stadt die Möglichkeit und Stadträume, öffentliche Räume, Quartiersräume, genau die bieten im Kleinen die Möglichkeit, Dinge zu entwickeln, die wir auch im Großen leider nur anschauen dürfen auf dem Bildschirm und wenig tun können. Aber ich glaube, dass dieser Umgang mit diesem Fremden und darin liegt auch der Konflikt unter Umständen tatsächlich hervorragend in städtischen Räumen gestaltet werden kann. Ob das heute schon immer gelingt, ist mal was anderes. Ich möchte nur die Relevanz dieser Räume dann betonen. Und umso mehr sollten wir überlegen, wie man mit diesen unterschiedlichen Gruppen umgeht, was es für, ich sag mal, vielleicht Klärungen braucht, so nach dem Motto, Territorien abstecken, der eine darf in der Ecke sein, der andere in der. Da gibt es ja auch so Konzepte, Plätze so zu gestalten, dass für alle Zielgruppen was da ist, ohne dass sie sich sehr stark beeinträchtigen. So eine Koexistenzfrage oder eben eine Vermittlungsfrage, Frage auch, wie die Kommunikationsprozesse mit diesen Gruppen sind und so weiter. Aber es lohnt sich eben total, das räumlich tatsächlich anzugehen, weil das ist für uns konkret erlebbar. Und ich finde manchmal, gerade wenn man dieses Medienthema hat und was man medial weltweit sehen kann, dann springt man wieder in eine lokale Situation. Manchmal ist es ja auch der öffentliche Nahverkehr, in dem man dann fährt und sagt, ach Mensch, hier sind ja viele verschiedene Leute, aha, die haben ja auch alle irgendwie das gleiche Thema. Und das ist das, was wir vor Ort erleben können. Und wir sind eigentlich oft dankbar, wenn wir Möglichkeiten haben, wieder körperlich vor Ort Dinge zu erleben, die wir sonst in einer sehr großen Distanz zu unserem körperlichen Erleben und unserer seelischen Verarbeitungsmöglichkeit irgendwie auf dem Bildschirm anschauen.
Und dann eben selber auch ins Tun kommen können, um dadurch vielleicht auch ein bisschen dieser Hilflosigkeit entgegenzuwirken.
Vielleicht mal Hallo sagen. Guten Morgen. Hallo. Hello. Hi. So, und dann ein Gespräch einfach zweckfrei eröffnen und nicht was vom anderen wollen und nicht den anderen überzeugen von irgendeiner Position und auch nicht als besserer Mensch da durch die Welt laufen, sondern diese Freundlichkeit kann schon noch viel bringen.
Wie ist das? Wir brauchen eigentlich mehr warme Menschen als coole Menschen. Und ich finde, das stimmt. jetzt noch mal eine, ich würde Ihnen noch zwei Fragen stellen, wenn ich darf. Die eine, wäre Aykut Taşan, das ist der Quartiersmanager vom Schweizer Viertel hier in Bremen, der sagt über, in Anführungszeichen, sein Quartier, unsere BewohnerInnen sieht man nicht in der Innenstadt. Sie haben hier im Schweizer Viertel alles, was sie brauchen. Also ich finde, das Zitat zeigt einerseits, dass das Quartier, also das Schweizer Viertel, eben ziemlich cool ist und die Leute sich sehr wohlfühlen anscheinend. Aber eben auch nochmal diese Beziehung von Quartier zu Innenstadt. Und Innenstädte sind ja generell so ein Hot Topic, sage ich jetzt mal. Sie hatten vorhin ja auch schon gesagt, ihr Lieblingsquartier ist die Aachener Innenstadt. Und es geht jetzt genau schon eben in die Richtung, zu denen ich Sie jetzt auch nochmal was fragen wollte. Und zwar nämlich, dass häufig oder gerade so im Diskurs in Bremen ist es auch so, die Innenstadt ist von Leerstand geplagt. Und da gibt es eben auch, wie an vielen anderen Orten, die Überlegung, eben vielleicht die Innenstadt eher als Quartier zu denken und eben Abstand zu nehmen von dieser reinen Kommerzialisierung. Vielleicht können Sie nochmal sagen, was ist genau damit gemeint? Wie stehen Sie dazu? Und ja.
Also das ist ganz interessant, dass wir oft alte Bilder haben, ein bisschen überholte Bilder, wie verschiedene Stadtteile zueinander stehen. Das wird auch manchmal in München diskutiert, so als müsste jeder zum Marienplatz. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das heißt, wir haben so von der Hierarchie der Räume und der Bezug der Räume oft eigentlich noch so Stereotypen im Kopf. Das bedeutet, dass wir eigentlich viele verschiedene Zentren oft haben. Wir haben auch in Corona, also während der Pandemie gesehen, dass es in einigen Städten so ist, dass die Innenstädte mehr gelitten haben als die Stadtteile mit ihren Zentren, die sich mit ihrem Einzelhandel da haben besser entwickeln können oder halten können. Und dann möchte ich die Debatte sogar noch erweitern. Oft vergisst man, dass es ja auch etwas jenseits der Stadtgrenze gibt. Es gibt ja auch so eine Region. Und oft orientieren sich auch Stadtteile, die irgendwie im Osten oder im Norden oder im Süden der Stadt liegen, einer großen Stadt, eigentlich auch in die Nachbargemeinden oder haben Lebenszusammenhänge über diese Gemeindengrenzen, Stadtgrenzen hinaus. Das Zitat regt dazu an, diese Bezüge, die wir intuitiv vornehmen, zu hinterfragen und genauer hinzuschauen. Es zeigt aber auch, dass die Quartiere alleine, wenn man sie alleine betrachtet, zu isoliert sind. Wir sollten uns also auch darüber unterhalten, was die verbindenden Elemente sind. Das können zum Beispiel auch naturräumliche Elemente sein. Das kann jetzt ein Wasserlauf sein, ein Park. Das kann eben, wie gesagt, auch vielleicht eine Infrastruktur, eine Straße, eine Linie des öffentlichen Nahverkehrs in die Region sein. Aber dass wir nur diesen Quartiersbezug, dass der eben zu eng ist, weil wir einen Austausch brauchen auch zwischen den Quartieren. Also es ist schön, wenn die Menschen sich im Schweizer Viertel wohlfühlen. Meistens sind Quartiere aber nicht gut, wo keiner mehr hin will und keiner mehr rausgeht. Wir brauchen einen Austausch. Dieser Austausch ist auch eine Lebendigkeit und ist letztlich auch eine Teilhabe an der Gesellschaft. Und deshalb braucht es manchmal attraktive Punkte auch, die für Besucher interessant sind. Ja, der Biergarten oder das Theater oder eben dieses Sportangebot, der Skatepark. Und das gibt eben auch Impulse. Ich will das nur sagen, weil wir sonst uns so ein bisschen in diesen Blasen bewegen, jetzt räumlich gesehen. Und das Thema in Innenstadt, da deutet diese Suche nach dem Quartier oder diese Assoziation, ja, kann man Innenstadt nicht als Quartier denken, auf Verschiedenes. Das eine ist, dass man vielleicht Innenstadt als Alltagsort auch wieder neu entwickeln möchte. Also wo man zur Schule geht, wo auch Menschen wohnen, wo alltägliche Routinen jenseits des Besonderen, des Shopping, sage ich mal, oder des besonderen Kulturereignisses eine Rolle spielen. Der gehört zum Beispiel auch, wenn dort Verwaltungsstandorte sind, Arbeitsplatzstandorte, wo Menschen jeden Tag hinkommen. Wir haben das mal die jeden Tag Innenstadt genannt in Aachen. Das ist sehr wichtig und das ist ein bisschen vernachlässigt gegenüber diesem Fokus auf diese besonderen Einkaufsmöglichkeiten. Also das ist in eine Disbalance gekommen. Eine Innenstadt wird aber nie nur das sein. Das ist eine Geschmacksrichtung. Das ist dieser stabile Alltag. Das andere ist, dass es auch ein produktiver und kreativer Ort sein soll, im Sinne von, dass dort vielleicht Arbeitsplätze sind. Das ist also in dieser Zentralität, die das ja oft hat, gut erreichbar mit dem öffentlichen Verkehr, durchaus auch spannend ist, wenn Menschen dort lernen, wenn Menschen dort arbeiten, vielleicht in einem Büro oder vielleicht auch in anderen Formen bis hin zu so produktiverer Tätigkeit, vielleicht auch mal was Materielles machen. Auch das ist eine Erweiterung von diesem Verständnis der Innenstadt, vor allem eben zum Beispiel als Ort des Einkaufens. Und es ist dann die Innenstadt der besonderen Erlebnisse gibt. Also dass wir auch raus aus dem Alltag wollen. Und jetzt ist halt die Frage, wenn wir als in unserer Stadt raus aus dem Alltag wollen, das manchmal gibt es ja das dringende Bedürfnis einer Abwechslung, was bietet uns dann die Innenstadt? Und es muss auch nicht das Einkaufen sein. Das kann auch eine bestimmte Form der Gastronomie sein, eine bestimmte Form der Begegnung, es kann ganz anderes sein. Aber wenn die Innenstadt kein Ort mehr ist, um was Besonderes zu erleben, dann ist sie tatsächlich auch ein bisschen bedroht, weil dann die Frage ist, wieso soll man da noch hingehen? Insofern würde ich sagen, das ist dieses Verhältnis dieser verschiedenen Logiken oder Geschmacksrichtungen und Atmosphären zueinander. Und Quartier deutet auch darauf hin im Thema Innenstadt, dass man oft so sehr spezielle, eben diese primären Einkaufslagen nur angeschaut hat. Und dann hat man sich sozusagen diese Einkaufsstraßen angeschaut und hat ein bisschen vergessen, was dahinter ist. Also Quartier deutet auch darauf hin, dass wir das eben das räumliche Zusammenspiel etwas präziser anschauen sollten und vielleicht auch die verschiedenen Teilräume in einer Innenstadt, vielleicht so diese urbanen Szenen, diese Teilräume, die auch ein spezifisches Profil brauchen, angucken sollten und eben nicht nur den Fokus auf diese paar Achsen, wo sich, sage ich mal, die im Wesentlichen die Kaufkraft bündelt, anschauen.
Die sogenannten C-Lagen.
Ja, weil es auch Raumreserven sind. Das ist das Nächste. Das ist eine Raumreserve, die auch unter Stress ist, weil da zum Beispiel ein besonderer Klimastress ist, hoch versiegelt. Aber es ist eine irre Raumreserve. Und dann kann man sich fragen, was soll da mal stattfinden? Brauchen wir neue Wohnkonzepte, die wir da ausprobieren? Können wir bestimmte Zielgruppen dort ansprechen? Es ist ein Potenzial der Entwicklung. Das ist, die Innenstadt hat so, die ist so groß in manchen Städten natürlich. Die ist so eine große Ressource und die hat natürlich auch diese geschichtliche Dimension, dass wir ganz unbedingt über neue Programmbausteine sprechen müssen und vielleicht auch das als Chance sehen, da ein bisschen zu experimentieren.
Gut, dann die letzte Frage. Was bedeutet denn eine bedürfnisorientierte Quartiersplanung für Planende? Also inwiefern muss sich die Rolle der Planenden vielleicht auch verändern? Oder vielleicht müssen ja auch Bedürfnisse von Planenden mit einbezogen werden.
Das glaube ich sowieso, dass wir sind auch im Stress, wir Planenden. Wir müssen auch so viel tun. Ich glaube, dass wir auch an den Komfort der Planungssituation für uns selber und die anderen denken sollten. Also
definitiv.
Planen ist ja eine Reise durch verschiedene soziale Situationen. Planung ist ja nicht abstrakt. Das ist ja nicht nur der Plan, sondern wir sitzen ja zusammen mit Menschen und erledigen mit denen zusammen Aufgaben und organisieren uns zusammen. Und diese Dinge sollten auch Spaß machen, sonst geht nichts voran. Das nur so als dieses, was bedeutet es für die Planenden selbst, für das eigene Wohlbefinden. Aber jetzt nochmal zu dieser Frage der Rolle der Planenden, wenn es um diese bedürfnisorientierte Entwicklung geht. Das erste ist, dass wir die richtigen Kompetenzen benötigen. Das bedeutet, dass wir schon sozialwissenschaftliche Kompetenzen, die eben mit den Menschen zu tun haben, benötigen. Wir benötigen auch das Ohr am Quartier, am Menschen, am Planungstisch. Oft gibt es diejenigen, die vor Ort sind, die kennen sich eigentlich aus. Dann gibt es die im Planungsdezernat oder in einem Büro, die nicht diesen Vor-Ort-Kontakt haben. Das sollte verbessert werden, die beiden Perspektiven stärker miteinander zu verschränken. Man sollte die Möglichkeit haben, so nachzusteuern. Also das wäre sinnvoll im Design von Projekten und von Planungsprozessen auf neue Situationen eingehen zu können und im Prozess zu lernen. Dafür sollte ein bestimmtes Budget vorhanden sein, sodass man nachsteuern kann, beziehungsweise nicht nur nachsteuern. Oft entwickelt sich sowas in Etappen. Man probiert was Erstes aus und macht es. Und damit man dann nicht diese Kartoffel einfach wieder fallen lassen muss, die man gerade entwickelt hat oder leicht angewärmt hat, sondern weiter garen kann, braucht man eben noch einen nächsten Zubereitungsgang und einen nächsten Arbeitsschritt. Und den kennt man aber am Anfang nicht. Man kann das nicht in so einem 5-Jahres-Plan aufstellen, wie das aussieht. Es braucht verfügbare Budgets, also Ressourcen, um das zu machen. Das wäre so ein dritter Punkt. Und ich denke, dass wir vor allem auch in Bezug auf die Aufgaben, die anstehen, das ist ja viel Umbau, den wir vor uns haben. Also auch schon physischer Umbau von Räumen, Anpassung von bestehenden Stadtteilen, aber auch Häusern, Häuserblöcken, Infrastrukturen, Stadtteilen, dass wir darin diese Bedürfniskomponente, wie die Menschen darin in Bewegung sein können und wie die auch leben können in einer Stadt im Umbau, das sollten wir auch noch stärker im Blick haben, denn sonst werden uns diese Umbauaufgaben nicht gelingen. Also es ist anstrengend, die Stadt anzupassen, sowohl die Verhältnisse, die räumlichen, als auch das Verhalten. Und da benötigen wir diese Möglichkeit, den Alltag aber laufend zu gestalten. Also insofern sehe ich da eine ganz wichtige Verknüpfung zu auch diesen mittel- und längerfristigen Umbauaufgaben, die eh vor uns stehen.
Ja, also ich muss sagen, jetzt so nach unserem Gespräch habe ich auf jeden Fall auch mehr Lust, rauszugehen und auf die Menschen in meinem Quartier noch mal mehr zuzugehen. Vor allem bei dem schönen Wetter. Ja, also ich würde sagen, auf dem Weg zum Quartier der Träume ist auf jeden Fall Quartier hoch 4 eine super Perspektive. Und ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Und ich freue mich schon, wenn wir uns in Bremen dann sehen werden. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich freue mich auch, jetzt demnächst durch die Quartiere in Bremen zu spazieren.
Ja, damit sind wir am Ende unserer spannenden Reise durch die Welt der bedürfnisgerechten Quartiersplanung. Ein großes Dankeschön an Professorin Agnes Förster für die inspirierenden Einblicke möchte ich gerne aussprechen an dieser Stelle. In der nächsten und tatsächlich auch leider letzten Folge erwartet uns ein ganz besonderes Highlight. Finja und ich haben uns nämlich auf den Weg zum Elenahof in Bremen gemacht. Der ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie aus einer ehemaligen Hofanlage ein lebendiges, nachhaltiges Quartier entstehen kann. Bis dahin, bleibt neugierig und ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche. Tschüss.
Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung. Celine Schmidt-Hamburger in Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Technische Durchführung und Recherche. Finja Baum. Social Media und Recherche. Annika Kraut. Sprecherin. Lena Bunker. Sounddesign Matthias Kloppe. Design Lars Meckel. Ein Format des Bremer Zentrums für Baukultur und der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung.